Grüezi miteinander, herzlich willkommen zur 12. Folge von Frieden trifft, einem Kulturpodcast vom Frieden-Magazin und vom Basler Stadtmagazin Baschur. Am Mikrofon ist der Matthias Balzer und Helena Krauser.
Hallo miteinander.
Wir sind hier zu Gast im Kunstmuseum Winterthur, wo gerade die Ausstellung Form Matters, Matter Forms eröffnet worden ist. Eine Auseinandersetzung mit Ready-Mades, also diesen Kunstwerken, die aus Alltagsgegenständen bestehen. Bei uns geht es heute jedoch um eine ganz andere Kunstgattung, um Performance. Unser Gast ist Lynn Bentschig. Lynn ist Kunstschaffende im Bereich Performance und Tanz. Lebt in Winterthur, arbeitet auch hier. Willkommen, Lynn.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke.
Lynn, du weißt, am Anfang unseres Podcasts gibt es immer ein kleines Spiel. Es ist nicht gefährlich, es tut nicht weh.
Schade.
Genau.
Also Helena, du musst jetzt vielleicht ein bisschen mehr.
Okay, also.
Für Hörerinnen, die das noch nie erlebt haben, Helena tut das Spiel kurz erklären.
Genau, ich lege dir hier 6 Karten an und du kannst 3 ziehen, jeweils eine nach der anderen und mehr gehen und ich lese sie dir vor und dann kannst du sie kurz und bündig beantworten, gern. Mhm. Was magst du an dieser Stadt, in der du wohnst, am liebsten?
Dass man mega schnell von egal wo im Wald ist.
Wunderbar. Nächste. Welcher Beruf wäre dein Albtraum?
Oh, wow. Den ganzen Tag im Büro sitzen. Mhm.
Alles klar. Und noch die letzte für den Anfang. Wie würde dein ultimative Traumhaus aussehen?
Also viel Natur rundherum, ein riesiger Garten, viel Platz im Haus, am liebsten noch mit einem Stock für ein Atelier, Licht. Die Böden müssen ein bisschen knarren, Holz, aber nicht zu tiefe Decke.
Kann man sich etwas
vorstellen? Danke vielmals. Da muss man jetzt eigentlich nachhaken und sagen, wie sieht denn deine jetzige Wohnsituation aus?
Eine Wohnung mit einem knarrenden Holzboden, was ich sehr schätze. Relativ Standard, so eine 4-Zimmer-Wohnung in Vinti. Aber eben leider ohne Balkon. Dafür zahlen wir nicht so viel. Aber hätten wir ein bisschen mehr Geld, würden wir Balkon oder Garten wären der nächste Move.
Ja. Du lebst dort mit deiner Partnerin, mhm, und 2 kleinen Kindern.
Yes.
Geht es gut, Kunst und Familie so unter einen Hut bringen?
Ja, ich kenne sie jetzt auch nicht anders. Aber ich würde sagen, ich habe gerade vorhin mit einer Freundin zu Mittag gegessen und sie hat gefragt, hey, wie geht es so eigentlich? Und dann haben wir nochmal so über den Aspekt geredet, dass Kinder reduzieren halt die Zeit, die man hat, so fest. Und ich muss sagen, mich hat es fokussierter gemacht in meinem Arbeiten. Weil die Zeit, die ich habe zum Arbeiten, verbringe ich mit Sachen, die ich auch wirklich machen will. Und ich priorisiere ganz anders. Und ich verblätterle keine Zeit mehr. Und ich muss mir oft sagen, good enough und raushauen. Weil sonst kommt einfach gar nichts mehr. Weil ich habe noch 15 Minuten. Und ja, also ich würde sagen, es geht sehr gut. Ja. Aber ich kenne auch nichts anderes.
Aber du hast ja erkannt, vorher Kunst zu arbeiten ohne Kinder, oder?
Auf jeden Fall. Ja, das war... ja. Also ich meine, ich will sagen, ich kenne es nicht anders, quasi, wenn man nicht Kunst macht.
Aha, so. Ja. Mhm.
Natürlich. Das kenne ich schon auch. Ja. Mhm,
Du hast im Moment gerade einen grossen Job. Du mich bitte korrigieren, wenn ich es falsch sage. Du bist zum Teil zuständig auch für die Reenactments von den Performances von Marina Abramović, die jetzt im Kunsthaus Zürich zu sehen sind. Ist das so?
Das ist korrekt. Ja.
Was ist denn genau dein Job dort? Was machst du an dieser Ausstellung?
Mein Titel ist, glaube ich, Performance Manager oder Production Manager. Ich bin gar nicht sicher. Ich teile mir den Job noch mit 2 anderen Menschen. Und das dritte sind wir so wie verantwortlich dafür, dass die Performances laufen. Also wir machen so Sachen wie Schichtpläne erstellen und irgendwie Snacks für den Green Room kaufen. Aber wir sind wirklich auch die erste Anlaufstelle für Fragen und Sorgen und so eine Art Bindeglied zwischen der
PerformerInnen-Gruppe und den zwei Institutionen, die mit ihnen eng zusammenarbeiten, einmal im Kunsthaus Zürich, aber auch im MAI, im Marina Abramovic Institute. Und wir sind sowieso ein bisschen die Schnitt- und Angelstelle, kann man das sagen? Aber ja, ja genau, also bei uns läuft es wie so zusammen und wir leiten weiter und koordinieren. Genau.
Und es gibt ja auch einen Grund, warum du diesen Job hast, weil du schon ganz viel Erfahrung hast mit den Methoden und den Performances von der Marina Abramovic. Du hast auch mal ihre Schule besucht. Mhm. Magst du das mal erzählen? Wie ist es dazu gekommen und was ist denn die Marina Abramovic Schule?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich es Schule nennen kann. Es ist einfach, ich habe sehr viel von ihren Performances gemacht als Re-Performer, also so wie jetzt die Leute, die hier in Zürich Performances quasi anstelle von ihr in dem Museum aufführen.
Du machst aber in Zürich selber keine?
Ich mache in Zürich selber keine. Nein, ich bin nur noch, also nur noch.
Du schaust, dass sie richtig gemacht werden.
Also. Ja. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, als der Job, den ich mache, setzt nicht voraus, dass man die Erfahrung hat. Das ist jetzt einfach bei mir gerade gegeben, weil ich irgendwie da wohne und halt viel von ihr gemacht habe und jetzt auch noch den Job im Kunsthaus habe. Aber jetzt meine zwei anderen Mitarbeiterinnen haben jetzt ihre Performances nicht gemacht und das ist ja kein Must. Das ist jetzt einfach gerade ein Spezialfall, dass bei mir der Fall ist. Aber ich habe mir gemerkt, ich habe so viel Wissen über die Arbeit und so große Liebe für die Arbeit. Für mich ist es aber wirklich vorbei, um die Performances selber zu machen, weil ich sie alle schon gemacht habe und weil es für mich in meinem Prozess und meinem Leben jetzt gerade mehr darum geht, herauszufinden, was will ich machen. Aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt irgendwie schade, das ist meine Heimatstadt. Ich will irgendwie dabei sein und können das ganze Wissen zum Einsatz bringen. Und darum ist das eigentlich eine mega schöne Position, um jetzt auch haben und dort können wie mit einbringen. Und wie es dazu gekommen ist, dass ich selber die Performances gemacht haben. Also das ist 2016, habe ich noch in Stockholm gewohnt, wo ich auch studiert habe, zeitgenössischer Tanz. Und dann ist auch so ein Casting-Call reingekommen, über irgendein Newsletter, dass die Ausstellung von Marina Abramovic in Stockholm im Modernen Museum gezeigt wird. Und sie für das Re-Performers suchen. Und ich habe gefunden, hey, ja, why not? Ich brauche einen Job, ich bin irgendwie frisch ausgebildet. Finde ich doch noch spannend. Ich habe sie auch gar nicht so gut gekannt, ehrlich gesagt. Bin dann an das Casting gegangen und habe es wie bestanden oder bin ausgewählt worden, zusammen mit irgendwie neben, also es waren 20 oder 30 Leute gewesen. Und habe angefangen, ihre Sachen re-performen.
Darf ich da eine Zwischenfrage? Ja. Du hast gesagt, du hast eine Tanzausbildung. Ja. Bist jetzt eigentlich einmal als Re-Performerin in den Bereich eingestiegen. Ist die Flüsse grenzend dann eigentlich zwischen die Tanz Flüsse und Performance? Oder sind die Grenzen flüssend?
Ja. Ja, was meinst du mit Grenzen? Also,
vielleicht muss man es erklären. Tiefe, vielleicht ist es für dich selbstverständlich. Ja. Aber du hast eigentlich eine Ausbildung als Tänzerin und kannst dann als Performerin auch das anwenden.
Ja.
Sind die beiden Bereiche so nahe in dem Sinn?
Also sie können nahe sein, aber sie müssen nicht. Aber jetzt im spezifischen Fall von der Marina Abramovic werden noch relativ oft Dancers für die Arbeit ausgewählt. Also es sind auch oft viele Dancers, die sich bewerben. Und ich glaube, so ein bisschen das Ding von physisch etwas können aushalten und durchziehen und mit dem Körper ein bisschen durch, sagen wir, eine härtere oder eine anstrengendere Situation gehen, das ist halt etwas, was am Tanz sehr nah ist. Mehr so vom allgemeinen Mindset her. Weil man trainiert viel, man ist an seinen Limits, man pusht, man hebt durch. Und ich glaube, das ist so eine Parallele, warum sich oft Dancers sehr gut eignen für die Arbeit. Aber ich habe auch mit MusikerInnen, mit visuellen KünstlerInnen, also es ist nicht exclusive oder so.
Okay.
Ja, so.
Hast du denn, bevor du das erste Mal eine Performance von der Marina Abramovic gemacht hast, auch schon so etwas in die Richtung gemacht oder wie hat sich deine eigene Arbeitsweise so verändert, seit du die Performances reenacted hast?
Also meine eigene Arbeit hat wie in dem Sinn gar noch nicht so gross existiert, weil ich bin, wie gesagt, so ein bisschen frisch ab Ausbildung war und viel mehr an einem Punkt, wo ich bin als Tänzerin ausgebildet worden, also ich wollte tanzen oder ich wollte ein Stück teilnehmen und sie verkörpern und nicht unbedingt sie selber machen. Mhm. Und in dieser Phase habe ich wie ganz viel, also ich habe Verschiedenstes ausprobiert. Ich habe irgendwie Street-Performances und dann eben die Marina, ihre Sachen, die irgendwie
plötzlich in Museen stattfindet, ganz anderes Publikum, ganz andere Dramaturgie, irgendwie nicht, es fängt dann an und hört dann auf und alle sitzen still dort und schauen dir zu, sondern die laufen rein und raus. Also so, ich habe ganz viele Erfahrungen auf verschiedenen, mit verschiedenen Menschen gesammelt und habe so auch wie viel gelernt, indem ich drin bin. Und dann eigentlich, nachdem ich wie mich fertig gefühlt habe mit den Re-Performances von der Marina, ist wie ein Punkt in meinem Leben gekommen, wo ich gefunden habe, jetzt möchte ich eigentlich herausfinden, was ich mache. Also ich beschreibe es oft so als Schwamm. Und ich bin ein Schwamm gewesen, der sich halt vollsaugen mit allem, was irgendwie geht. Und ich war mega rezeptiv gewesen und ich wollte einfach alles ausprobieren. Und dann ist wie, als ich mit der Marina ihren Arbeiten so zu einem Schlusspunkt gekommen bin, habe ich mich gefühlt wie ein fetter, vollgesogener, schwerer, nasser Schwamm. Und ich habe gemerkt, so, fertig, es geht kein Tropfen mehr rein.
Darum hast du jetzt auch nicht können hier im Kunsthaus noch eine Performance machen. Sonst wäre der Schwamm übergelaufen.
Ja, oder einfach, ich habe gemerkt, jetzt shiftet mein Fokus. Ich will immer herausfinden, was hat es alles da draussen. Ich will herausfinden, was hat es in mir drin, was will ich machen, was will ich aussagen. Und natürlich könnte ich die Performances da machen. Es wäre einfach, glaube ich, nicht ganz ehrlich, mir und meinem Prozess gegenüber, just because I can, weil es gibt so viel andere Menschen, die das zum ersten Mal jetzt erfahren können, das ist eine Chance, die ich ihnen wie auch nicht wegnehmen will. Und ich glaube, es passt für mich extrem gut, jetzt in dieser neuen Rolle auch teilzunehmen.
Ja. Du hast zum Beispiel dann auch in Bonn, wenn das richtig ist, The House with the Ocean View reenacted. Das ist eine der Langzeit-Performances von Marina Abramović. Das ist Leben in drei so wie Modellräume, 12 Tage und 12 Nächte lang durchgehend, ausgestellt sein,
ohne Essen. Reden,
ohne Essen.
Was ich dort irgendwie auch bei diesen Bildern schon so eindrücklich gefunden habe, mit denen, es hat so wie Leitern, die hochgehen und die Sprossen von den Leitern sind Messer, grosse Messer mit der Klinge gegen offen.
Wieso tut man sich das an?
Hey, für mich war es so, also das ist wie die letzte Performance, die ich gemacht habe, oder? Und man muss sich wie vorher vorstellen, es gibt ganz viele andere Performances, zum Beispiel auch die zwei, die im Kunsthaus gezeigt werden, in Ponderabilia und Luminosity. Und die Performances gehen so zwischen 30 Minuten, einer Stunde bis zu 3 oder 6 Stunden. Und so im Verlauf von den Ausstellungen, die ich mitgemacht habe, ich habe insgesamt 4 Ausstellungen mitgemacht, weil, als ich das damals in Stockholm angefangen habe, habe ich die Arbeit so lässig gefunden. Ich habe direkt gefragt, kann ich weitermachen? Und dann bin ich auf Kopenhagen weiter, ins Louisiana Museum of Modern Art, in Humlebeck und dann auf Oslo und dann eben auf Bonn. Und diese 4 Zyklen haben dann auch wie ganz viele verschiedene Performances mit sich gebracht. Darum konnte ich auch extrem viele verschiedene Performances machen und ausprobieren. Und irgendwann, oder, das ist so ein bisschen wie ich beschreibe es manchmal, wenn man geht joggen. Oder dann macht man mal so einen Kilometer. Mega anstrengend. Aber dann findet man es irgendwie lässig. Und dann plötzlich merkt man so, ich schaffe 2 Kilometer. Ah, oh, wow, 3 Kilometer. Irgendwann denkt man, ach, die 1 Kilometer, das ist ja irgendwie Pipifax. Ich renne jetzt 5, 10, 15. Und ich bin zum Punkt, wo House with the Ocean View ins Spiel kam, ist, bin ich schon auf so einem, wie soll ich sagen, Level gewesen von Long-Durational Performances machen. Ich habe gedacht, geil, jetzt kommt wie etwas Neues. Jetzt kommt 12 Tage und 12 Nächte, nicht mehr 1 Stunde oder 3 Stunden. Und ich habe das so, ich habe gedacht, was für eine geile Chance, wie spannend, ich muss es unbedingt machen. Ich bin so fasziniert auch von dieser Arbeit, die ja, hart und brutal ist, aber für mich wunderschön. Es ist so...
Also man kann sich probieren, vorstellen, was das bedeutet, das zu machen. Man findet es wahrscheinlich nicht raus, bis man es nicht selber gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch Bestandteil von dem Ganzen. Man kann, also wir können dem zuschauen, aber eben, wir können etwas erahnen. Was ist das jetzt, was von dieser Arbeit oder überhaupt von dieser Zusammenarbeit oder von dieser Schule von Marina Abramović bei dir am meisten zurückgeblieben ist oder jetzt auch für deine Arbeit, die nachher weitergeht, zurück?
Hey, die Fähigkeit, präsent zu sein, glaube ich, und mit dem Publikum zu sein. Und einfach mit zu wissen, das ist genug und das ist so viel. Und je nachdem, wie man mit dem Austausch, dem Energetischen, wo man mit dem Publikum hat, schafft, kann, es ist wie sogar fast egal, was du machst. Es ist mehr, wie du es machst und wie du die Beziehung, wie du auf die Beziehung zugehst. Und wie die Fähigkeit oder zu wissen, hey, zum Beispiel Augenkontakt. Ich habe kein Problem, jemandem über eine Stunde in die Augen zu schauen. Und einfach das zu wissen und sogar zu wissen, hey, das ist etwas, was ich mega geniesse und schön finde, gibt mir, glaube ich, eine grosse, wie soll ich sagen, eine grosse Bereitschaft oder Sicherheit, präsent zu sein mit allem, was ist. Wenn du mal 12 Tage und 12 Nächte durchperformt hast, ohne etwas zu essen, kommst du an Situationen an, wo du denkst, oh mein Gott, ich mag nicht mehr. Und dann eben zu merken, aber es geht immer und genau diese Verletzlichkeit, genau das sich dem aussetzen und mit dem präsent sein, was ist. Und nicht müssen etwas darstellen oder performen, was nicht ist, was es ist, sondern dass es genau darum geht, zu sein mit, was es ist. Ich glaube, das ist so die Hauptessenz, die ich für mich mitnehme.
Ist das so, dass es immer in dem Moment, wo man... Jetzt kommt gerade die Ambulanz, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht gewesen. Jetzt ist sie vorbei. Also die Ambulanz hat nicht mehr kommen, wo du das gemacht hast, die 12 Tage und 12 Nächte lang. Aber ist es so, dass es immer eigentlich muss an den Punkt hergehen, wo man meint, nein, jetzt geht es nicht mehr. Also an so eine Grenze geht und dass man dann weitergeht, dass das Entscheidende dann passiert.
Also ich glaube, grundsätzlich für eine Entwicklung muss man aus der Komfortzone raus. Also ich glaube, man muss in das, wenn man in irgendeine Richtung weiterkommen will, dann muss man die Grenzen überschreiten. Das heisst aber nicht, dass man das muss zum Performance machen. Weil ich glaube, Performances oder Menschen, die Kunst machen mit ihrem Körper oder mit Live-Situationen, das heisst überhaupt nicht, dass man muss genau so wie Marina einfach über alle Grenzen rausgehen und sich so vulnerable Situationen aussetzen, dass man selber so affektiert wird und das Publikum. Das ist jetzt ihr mega spezifisches Ding. Aber ich glaube nicht, dass man das muss zum Performen.
Aber so wie du es jetzt vorher beschrieben hast, ist es auch so, wenn du von dieser Präsenz redest und am energetischen Austausch mit dem Publikum, habe ich wieder den Eindruck, es ist auch so, dass man eben nicht nur muss eben so auszuhalten, so stundenweise wird es immer wie mehr, sondern eben auch vielleicht die Spannung dann eben können über die Zeit raus weitertragen. Und ist das so? Also lernt man das dazu, den Kontakt zum Publikum dann weiterhalten? Oder vielleicht auch, wie macht man denn das? Würde ich das jetzt im Publikum merken, dass du da etwas dafür machst, dass da ein energetischer Austausch stattfindet?
Also ich glaube, der energetische Austausch findet sowieso immer statt. Es ist so, wie wir alle immer Fragilität und Vulnerabilität mit uns herumtragen. Die Frage ist, machen wir aktiv etwas damit? Vertuschen wir es? Sind wir damit? Spielen wir damit oder nicht? Weil ich glaube, einen relationellen, energetischen Austausch hast du mit allem, auch mit deinem Kaffeekocher. Die Frage ist, was machst du damit? Und ich glaube, dort kommt so eine Craft rein, wenn man viel sich dieser Situation ausgesetzt hat und viele Stunden performt hat und viel Publikum begegnet ist, dann fängt man wie auch an, können mit dem spielen. Man fängt es an erkennen, man fängt es an lesen und man fängt es an, wie Material bearbeiten, vielleicht wie andere Kunstschaffende mit Ton oder mit Lehm arbeiten und dort den Daumen reindrücken und merken, es hat ein bisschen zu viel Wasser drin oder ein bisschen zu wenig und wissen, was machen, dass es geschmeidig wird. Und ich glaube, so ähnlich könnte man es beschreiben. Aber ich glaube auch zum Beispiel Menschen, die in der Gastro arbeiten, haben eine mega Fähigkeit, was das anbelangt, weil sie treffen so viele Menschen pro Tag und sie wissen genau, zack, mit dieser Person, die kriege ich so und so. Also das ist auch nicht etwas Performance-Exclusives.
Aber dort hast du dann wie... die tust du vielleicht ansprechen oder so in aktiven, sichtbaren Austausch treten, oder? Und wenn du ja eben nicht redest und nicht auf die zugehst, sondern dort oben auf dem Podest bist, dann hast du ja wie, also es ist einfach nicht so einen direkten Austausch, oder? Aber du hast dann zum Beispiel Blickkontakt, stellst dann schon her.
Ich würde sagen, der Austausch ist direkter, weil wenn man die Sachen wegnimmt, wo, also es wäre jetzt doch viel unangenehmer für uns, wenn wir wieder da sitzen und nicht miteinander schwätzen. Was würden wir dann machen? Es wäre ein bisschen, weil wir brechen aus den sozialen Codes raus. Und das ist ja das, was sie viel macht. Sie sagt, schliess dein Nattel weg, tu deine Uhr weg, Kontrollverlust. Du weißt, wenn das für die Zeit ist, red nicht mehr. Und dann weißt du gar nicht mehr, wie begegnest du dir denn jetzt? Weil für das gibt es ja in unserer Gesellschaft irgendwie mega wenig Räume. Das lernt man auch nicht so. Man ist höchstens mit Menschen, wo man mega vertraut ist, einfach ruhig, miteinander, nebeneinander. Und es ist nicht komisch. Und warum? Weil ich glaube, es ist eigentlich intensiver. Und es wirft dich viel mehr auf dich zurück. Und was machst du jetzt mit dieser Situation, wenn keine sozialen Codes mehr spielen? Und dort, finde ich, wird es dann eigentlich sehr spannend.
Also es tönt ein bisschen so wie ein Sensibilisierungsprogramm oder ein Übungsprogramm in Weltwahrnehmung. Du hast gesagt, sie üben auch von Vulnerabilität, also von Verletzlichkeit. Das heisst, also ein bisschen Auflösen vom Panzer, den man hat, der einem schützt vor der Welt oder so. Ist das ein Vorgang, der dann auch zum Teil auch gefährlich ist? Weil es sind ja eigentlich auch zum Teil auch gesunde psychologische Mechanismen, dass wir uns irgendwie schützen und nicht eben vor allem verletzt werden. Oder wie gehst du mit dem um, wenn du eigentlich die Verletzlichkeit trainierst? Ist es dann nicht bei dir so, dass einem das auch fast daran hindert, normal zu funktionieren? Oder?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, nach House wie die Ocean View bin ich so krass wie so aufgerissen gewesen. Der Panzer ist komplett abgefallen und ich bin wie so ein ultra vulnerables Pflänzchen in der Landschaft umgestiefelt und bin eigentlich nicht mehr wirklich klar gekommen. Also ich glaube auch, dass es ja einen Grund gibt, warum Menschen seit mega langer Zeit in verschiedenen Religionen sich in Retreats zurückziehen, zum Schweigen, zum Fasten. Das, natürlich braucht das einen gewissen Kontext. Aber ich
also eben eigentlich nicht jemand, der einem die ganze Zeit dabei zugeschaut wird.
Ja, also natürlich doch, weil wenn man in einen Gruppenmeditationsretreat geht, wird man auch
geschaut. Die machen das dann auch. Ja.
Die machen das dann auch, aber das Publikum macht das ja auch. Also die sind ja auch ruhig mit mir und schauen nicht aufs Nattel. Also in dem Moment sind wir ja wie auch gleich geschaltet, oder? Also ich glaube, auf jeden Fall, es braucht eine Art Kontext, aber ich glaube, Kunst oder ein Museum oder so ein Space kann ja so einen Rahmen wie setzen. Und wenn die Menschen wissen, das ist jetzt Performance, dann laufst du ja anders an das an, wie wenn du am Bahnhof auf den Zug zulaufst, sagen wir so, wo du vielleicht eher deine Schutzarmatur anhast und eigentlich nicht die ganze Energie von allen Leuten machst.
Also du meinst, es braucht ein bisschen, du hast jetzt gemeint, entweder ist es eine religiöse Rahmung oder eben auch eine Rahmung von einem Kunsthaus, um das Feld ein bisschen bereitzustellen, überhaupt, dass da etwas passiert. Wie ist denn deine Erfahrung? Ist das so, also du machst als Performerin eine ganz intensive Erfahrung. Mhm. Wie weit kriegt das Publikum von dieser auch etwas mit? Weißt du das? Oder hast du schon mal mit Leuten...
Klar, also ich glaube, ich spüre es und ich glaube auch, ich kann überhaupt nicht für alle reden, aber während diesen 12 Tagen hat es Menschen gehabt, die jeden einzelnen Tag gekommen sind, einfach zum Ansitzen und mit mir zu sein. Es sind Menschen gegeben, noch und nöcher, die in Tränen ausgebrochen sind. Menschen, die angefangen haben zu beten. Menschen, die reingelaufen sind und gefunden haben, what the fuck, und wieder rausgelaufen. Es gibt wie alles. Aber die Menschen werden, es affektiert sie, es berührt sie. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch im Kunsthaus. Also die stehen so im Eingang. Und das Publikum kommt
kannst
nicht klar.
Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie die Situation ist?
Also es ist wie der Eingang zum Museum oder zu der Ausstellung, nicht zum Museum, zu der Ausstellung. Und es ist ein Türrahmen und dann stehen auf beiden Seiten vom Türrahmen steht ein Mensch. Es sind zwei Menschen, die sich anschauen, nackt sind. Und um in die Ausstellung reinzukommen, musst du eigentlich durch sie durchlaufen. Und es ist so eng, dass du nicht gerade durchlaufen kannst, sondern du musst dich auf die eine oder auf die andere Seite kehren und dich so ein bisschen durchquetschen. Und du berührst die Menschen auch, wenn du durchgehst. Imponderabilia heisst die Performance. Und du merkst es am Publikum an, sie kommen nicht, also es ist wie fast unmöglich, nicht affektiert zu werden, weil es ist etwas so Menschliches, was auch von dir viel fordert. Gehst du jetzt durch? Wie gehst du durch?
Gut, in Zürich kann man auch eben auch ausweichen.
Es gibt natürlich Ausweichsmöglichkeiten. Aber wo Marina das entwickelt oder gemacht hat, hat es keine Ausweichsmöglichkeit gegeben. So. Genau. Und ich glaube, das ist schon etwas, also meiner Erfahrung nach ist das Publikum sehr affektiert, aber es gibt natürlich immer Menschen, die finden, was ist denn das für ein Gugus? Whatever, ich gehe einen Kaffee trinken. Und das ist ja auch okay. Kunst muss ja auch nicht immer allen gefallen und es muss auch nicht immer alle irgendwie völlig aus den Socken hauen. Es ist total okay.
Jetzt, du bist eigentlich so im Kunstbereich, also eigentlich über die Beschäftigung mit dem Werk von Marina Abramović bist du so eigentlich wie vom Tanz eigentlich jetzt in Performance übergewandert, oder vielleicht ist die Wanderung auch gar nicht so weit, aber du bist jetzt mehr eigentlich im Kunstkontext daheim, in der Performance. Gibt es noch andere PerformerInnen, die für dich ein Vorbild sind oder eine Inspirationsquelle?
Ja, viele. Also ich bin schon auch noch im Tanzbereich unterwegs. Also ich nenne es dann eher Tanzperformance, aber ich mache schon auch so, sagen wir in Anführungszeichen, klassischere Bühnenstücke. Ich mache einfach nicht nur das, ich mache auch anders. Also so, ich definiere mich, glaube langsam so
eher. Also dann muss ich mich korrigieren, du bist nicht übergewandert, du hast es einfach quasi erweitert.
Expandiert, sagen wir so. Und finde es auch sehr spannend, mit anderen Medien aus, also eben Videos, Kultur, Material. Also ja, eigentlich habe ich das einfach ausgeweitet. Genau, jetzt habe ich deine Frage vergessen, sag nochmal, sorry.
Ob es noch andere wichtige Inspirationsquellen im Bereich Performance gibt es für dich, weil wir ein bisschen auf das fokussieren, was das eigentlich ist oder heute ist oder mal ist oder so.
Also ich liebe es, zum Stück schauen. Mit dem Kind habe ich nicht mehr so viel Zeit am Abend, aber ich bin eigentlich sehr schnell und immer wieder von diversen Menschen inspiriert. Ich bin vielleicht grundsätzlich nicht jemand, der so Idole hat. Also es ist auch nicht so, dass irgendwie das Poster von der Marina bei mir daheim gehangen ist und ich dachte, ich muss mit ihr arbeiten. Es ist echt, ich habe irgendwie mal gehört, ja, Artist is present und so. Und also ich bin im Grundsatz nicht jemand, der mega Idol hat. Und ich würde sagen, ich bin mega inspiriert von anderen Menschen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, der und der und der Mensch. Aber ich gehe Sachen schauen und dann finde ich das Licht dort mega inspirierend. Oder die Skulptur oder der Text oder der Ton oder die Künstlerin, wie sie jetzt das Werk gemacht hat. Oder also ich bin mega inspiriert von anderen Menschen, die arbeiten.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, mehr jetzt von deiner Zeitgenossinnen.
Mhm, ja.
So, nicht aus der Geschichte von der Performance raus.
Ich habe auch wenig Geschichte von der Performance. Klar, ich habe ein Buch darüber gelesen. Ich weiss, dass ganz viele andere Menschen auch Performances machen. Also die Yoko Ono oder man redet immer so von der Marina als die Einzige, die eine Performance-Kunst macht oder das prägt hat. Das stimmt auch überhaupt nicht. Es gibt so viele Menschen, die Performances machen, also so. Aber ich bin wirklich nicht jemand, der mega in der Geschichte geht, grübeln. Das stimmt. Daher, nein, ich kenne einfach ihre Werke mega gut, weil ich sie selber gemacht habe. Ja. Und so sind sie auch ein Referenzpunkt für mich. Aber ich versuche jetzt auch nicht, Sachen wie sie zu machen. Oder, also ja, sie sind ja.
Wie bist du zum Tanz gekommen, zu der Kunst, Kultur gekommen? Wie bist du aufgewachsen in einem kulturaffinen Haushalt, Elternhaus?
Ja, also meine Mutter hat immer getanzt. Es gibt so ein Video, wo sie Flamenco tanzt und mit mir schwanger ist. Und sie sagt dann immer, oh, er war so speiübel. Und sie hat dann auch fünf Rhythmen-Tanzlehrerin-Ausbildung gemacht, so eine improvisierte Tanzform, wo sie bis heute ihre Übung veranstaltet. So. Und dann meine Bonusmami ist eine orientalische Tänzerin, gewesen, eigentlich immer noch. Sie unterrichtet immer noch, obwohl sie schon pensioniert ist, was ich sehr cool finde. Das heisst so Tanz und Bewegung. Und mein Vater war Profisportler gewesen, also so Bewegung war immer rum, gewesen, Tanz auch. Kunstaffin, also sicher nicht Kunst abgeneigt. Das ist immer sehr stark mir vorgelebt worden oder auch gesagt worden, folgt deiner Passion. Oder ich habe jetzt nicht irgendein Elternhaus, das findet, such dir einen anständigen Job, dass du viel Geld machst und Geld ist gleich Glück, sondern es sind eher Menschen, die finden, hey, mach etwas, was dich glücklich macht. Geld ist wichtig, aber nicht alles. Und folgt deiner Passion und so.
Bist du auch da zu Winterthur aufgewachsen?
Nein, oder? Ich bin Stefan aufgewachsen am Zürichsee. Ja.
Ja. finde es spannend, dass du erzählst, dass alle deine Eltern so etwas Körperliches gemacht haben. Und du tust auch noch beim Velokurier arbeiten, oder? Mhm. Ist das irgendwie dann wichtig, dass das auch, oder vorher hast du erzählt, du bist, hast mal in der Gärtnerei geschafft. Alles so körperliche Berufe, ist schon dir etwas Wichtiges, mit deinem Körper zu arbeiten?
Mega fest, ja. Also ich arbeite auch in meiner Kunst viel mit meinem Körper.
Ja, genau.
Du hast ja vorher gesagt, Horror wäre den ganzen Tag im Büro sitzen.
Genau. Okay.
Voll. Also das ist, ich arbeite ja auch, das ist ja wie mein Hauptinstrument. Und auch wenn ich eine Skulptur entwickle oder mit Video arbeite, Grundinspiration ist mir immer mein Instrument, mein Körper, die Wahrnehmungen, die Gefühle, die mein Körper produziert oder mit denen ich umgehe oder bin oder so. Also auf jeden Fall. Und mir war es immer lieber gewesen. Also wenn man Kunst macht, ist ja wie klar, dass man nicht die ganze Zeit davon leben kann. Und mir war es immer lieber gewesen, Nebenjobs neben der Kunst zu haben, die nichts mit der Kunst zu tun haben. Also ich mache lieber Kunst, die mir gefällt und dann einen Nebenjob. Also so komische Kunstjobs, die mir nicht wirklich entsprechen. Dort bin ich recht so radikal. Und ich find,
also lieber mit dem Laubbläser rumlaufen.
Lieber mit dem Laubbläser als ein Musical machen oder so. Also jetzt ein bisschen platt gesagt. Also obwohl Musicals sind auch lässig, oder? Aber quasi so, oder irgendwelche Werbetanz-Sachen machen, wo ich irgendwie sexy mich muss darstellen. Das geht mir viel mehr gegen den Strich, dann ziehe ich lieber Arbeitshosen an, stehe um 5 Uhr auf und...
Ist es auch jetzt, um deine eigene Arbeit zu schützen, oder?
Hey, mehr einfach wie ich bin. Entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Und ich glaube, dass physische Aktivität, also so, wenn man einen Tag im Garten geschafft hast, dann weißt du, was du gemacht hast. Und ich glaube, die Müdigkeit, ich gehe gerne Velo fahren, darum auch den Velokurier, oder gehe Bikepacken im Sommer, wenn du auch wochenlang mit dem Velo unterwegs bist, ist Nudel kaputt am Abend. Und ich finde, es macht etwas mega Interessantes mit dem Geist, weil man wird wie so dumm. Und ich liebe das. Man wird so präsent, simpel. Es geht nur um rechts oder links. Ich muss bisseln, Hunger. Und es ist so das Abfahren und back to the basics und irgendwie draussen sein. Es sind auch oft Berufe, die draussen sind oder in der Natur sind. Das groundet mich, das holt mich oben runter. Ich habe nicht gerne Städte. Da ist mir immer zu viel Energie, zu viele Menschen, zu viel Kopf. Alles ist immer da oben. Kopf, 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 Kopf. Und ich finde, ich brauche mehr Körper.
Machst du auch noch Sport dazu her?
Bevor ich Kind bekommen habe, ja. Seit dem Kind schwierig. Und ich vermisse es grausam. Also ich glaube, es hat noch selten in meinem Leben einen Moment gegeben, wo ich mich so weit weg von meinem Körper gefühlt habe. Einfach weil ich nicht mehr kann all das machen, was ich bräuchte, um wirklich mich in meinem Instrument so voll und ganz wohl. Ich fühle mich ein bisschen eingerostet und ein bisschen, und meine Knie tun weh und ich muss schneller bei den Stegen schnaufen. Also, das ist eine Challenge.
Du sagst, du redest jetzt von dir eben als Instrument. Mhm. Dein Körper ist dein Instrument. Ab wann hast du gewusst, dass er das ist?
Ich glaube, die Entscheidung, eine Tanzausbildung zu machen, ist ja schon auch sehr stark darauf fokussiert, dass man seinen Körper ausbildet und so viel mit seinem Körper und der Beweglichkeit oder der Koordination schafft, dass man wie eine größere Palette an Ausdrucksmöglichkeiten bekommt, wie wenn man sich Farben erarbeitet, wo man nachher damit malt. Und am Anfang hat man 3 und dann nach der Ausbildung hat man vielleicht 27, oder? Weil man einfach ganz genau und so viel mit seiner Körperlichkeit geschafft hat. Das ist sicher eine klare Entscheidung in die Richtung gewesen. Aber ich glaube, eigentlich ist unser, also alle Menschen hocken in einem Körper. Und ich glaube, es geht weniger darum, dass man sich entscheidet, dass mein Körper mein Instrument ist, zum Kunst zu machen, sondern es ist mehr die Entscheidung, was hat mein Körper mir eigentlich zu kommunizieren? Und wie höre ich auf das? Und was kann ich von meinem Körper lernen, anstatt dass ich mit meinem Hirn das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit meinen Körper domestizieren und irgendwie schlank machen oder ich muss ihm Tanzschritt beibringen. Was wäre eigentlich, wenn man anders umfragt? Wie würdest du dich gerne bewegen? Was kommt dann dabei raus? Wie kann das Hirn vom Körper lernen?
Also da reden wir jetzt schon von einer Tanzausbildung, die nicht viel mit Ballerinas und Tütüs zu tun hat. Also nicht
Ballett, also eine ganz andere Tanzschule. Ja, gewesen, aber schon, ich habe schon auch Ballett gehabt und Ballett gemacht. Das war nicht mein Lieblingsfach gewesen, aber ja. I did it. Es ist einfach eine Technik von vielen. So. Genau.
Und was du jetzt eigentlich auch schon angesprochen hast, sind so ein bisschen die verschiedenen Rollen, in denen du dann bist. Eben jetzt als oder wir können vielleicht gerade konkret zu dem kommen, zu dem Schaufensterprojekt, mhm. wo du auch gemacht hast, wo die Rolle eine Rolle gespielt haben. Mhm. Und du so mit den Kleidern, also dich umgezogen hast, in die verschiedenen Rollen geschlüpft hast, magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was man dort gesehen hat bei dieser mhm. Performance?
Also es gibt zwei Versionen. Die eine ist wirklich immer im Schaufenster. Das ist echt die Originalversion in Aarau vor dem Schlossplatz, wo ich an einer Ausstellung teilnehmen konnte. Und dort bin ich wirklich immer im Schaufenster und habe die verschiedenen quasi Arbeitsuniformen, sagen wir mal, angelegt. Und dann habe ich eine zweite Version gemacht.
Für die Arbeitsuniformen, also von
ja, von mir, dir. Genau, aus meinem Leben. Also da gehört zum Beispiel die Velokurier-Uniform dazu, die Gartenuniform. Dann habe ich noch so eine Art Büschi, also so etwas, wo man eher zu Hause ist, vielleicht auch Care-Arbeit damit macht. So ein Home-Dress, sagen wir mal so. Und ein orientalisches Tanzkostüm mit ganz viel Glitzer drauf, was ein bisschen für mich symbolisch und auch stellvertretend ist. Also es ist wirklich ein Kostüm von mir, das ich früher angehabt habe, wo ich orientalischen Tanz noch gemacht habe. Genau, wo so ein bisschen das auf der Bühne sein oder so auf der Bühne tanzen repräsentiert.
So ein bisschen Show, der Show.
Genau, der Show-Aspekt. Und Performance besteht eigentlich darin, dass ich in dem Schaufenster bin. Für die Jungkunst in Winterthur habe ich dann wie so einen Glaskasten als Schaufenster angestellt, weil dort hat es kein Schaufenster gehabt. Und ich habe Kleider entweder im Kasten oder aussen dran und bin eigentlich einfach in dem Kasten in den verschiedenen Arbeitsuniformen und ziehe mich immer mal wieder um. Die Idee hatte ich beim...
Das ist auch ja. über lange Zeit, oder?
Das ist auch über lange Zeit, also ich habe das über 4 Tage gemacht, glaube ich. Einfach die ganze gesamte Öffnungszeit von der Jungkunst. Letztes Jahr. Inklusive meine neugeborenen Kinder. Die waren dort natürlich auch dabei, gewesen, weil Care Work heisst Care Work mit ihnen. Die sind dann bei mir im Tragi gehockt und ich habe sie geschaukelt, einfach im Kasten anstatt zu Hause. Genau, und die Idee ist mir gekommen, beim Velokurier fahren, so gegen Ende von einer Schicht, wo ich gedacht habe, boah, ich war so am Zurückfahren gewesen, Zentrale, und habe gedacht, meine Beine sind müde und jetzt sind meine Beine noch bis am 18.30 Uhr gezahlt. Und nachher fahre ich ja mit dem gleichen Velo, mit dem gleichen Bein heim. Und dort sind sie wie nicht mehr gezahlt. Aber ich bin ja gleich mit, ich bin der gleiche Mensch. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, hey, oder angefangen darüber nachzudenken, das war mir schon vorher auch klar gewesen, aber ich habe gedacht, eigentlich ist das doch noch krass, die verschiedenen Rollen, die man einnimmt, aber es bleibt ja immer der gleiche Körper, es bleibt immer der gleiche Geist. Und man schlüpft einfach in verschiedene Rollen und liest sich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich, oder? Wenn ihr mir im Buchtanzkostüm begegnet, leset ihr mich anders auf einer Bühne, als wenn ich in meinem Care-Work-Outfit die Türe aufmache und mir eine Pizza geliefert wird. Und das ist wie so, es ist aber immer der gleiche Mensch, es bin immer ich. Und irgendwie habe ich gefunden, das ist doch eigentlich crazy und das ist nicht nur das, also der crazy, es ist basic, aber irgendwie crazy, wenn man anfängt darüber nachzudenken, wie viel Hüte und Rollen und ja, wir eigentlich vereinen im gleichen Wesen. Und wie oft wir switchen hin und her und was das eigentlich mit uns macht und was das für eine Arbeit braucht, um die ganze Zeit hin und her zu switchen. Und ich kann das wie öffentlich machen, dass man über das auch nachdenken kann. Und ich merke, hey, es bin ja immer ich. Ich habe einfach unterschiedliche Sachen an und benehme mich vielleicht das Mühe anders. Was macht das mit mir als Publikum, wenn ich den Menschen anschaue? Was habe ich für Assoziationen? Finde ich den Menschen plötzlich sexy, weil er das Outfit anhat und vorher würde ich gar nicht darüber nachdenken, ob ich jetzt mit dem Mensch ins Bett würde. Dafür würde ich denken, wow, ist das ein starker Mensch, der wahrscheinlich Gartenarbeit macht. Also so ein bisschen eine Projektionsfläche anbieten, für wie wir einander eigentlich lesen und begegnen.
Ja. Und auch so eine Recherche über die eigenen Kostüme und Verkleidungen, oder?
Mhm.
Die sich angesammelt haben, oder?
Klar, ich habe einfach die genommen, die für mich in dem Moment am prominentesten waren. Und das sind ja, auf jeden Fall Care-Arbeit, meine Kinder, die gerade 3 Monate alt waren. Und das Velokurieren und das Gärtnern, das habe ich aber schon ein bisschen länger aufgehört. Und ja, das Show-Performance-mässige. Mhm.
Und hat dann vielleicht auch, oder ich weiß nicht, man fühlt sich vielleicht auch in unterschiedlichen Rollen verschieden verletzlich, oder?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel das Glitzerkostüm ist eines der schwierigsten Outfits für mich, weil es entspricht überhaupt nicht mehr dem, was ich mache. Ich fühle mich grausam unwohl, es drückt mich in eine mega weibliche Rolle rein. Das ist mir eh irgendwie ein Graus. Und ich merke so das Velokurier oder ich weiß auch nicht, die anderen Arbeitsuniformen, die vielleicht eher burschikoser oder mehr mit Kraft oder mit «Wow, was der Mensch kann» assoziiert werden, sind für mich viel bequemer. Also es gibt dort, ja, so. Aber ich glaube, ein Grund, und natürlich das Umziehen, aber ich glaube, nach so vielen nackten Performances couldn't care less. Aber die Leute lesen das immer als sehr verletzlich, wenn man nackt ist, klar. Und was aber eigentlich, glaube ich, der Hauptfaktor für Vulnerabilität ist, ist die Zeitdauer. Also wenn du etwas eine Stunde machst, kannst du noch Sachen aufrecht erhalten. Ein Lächeln oder eine Attitüde oder ein Dödödö. Aber wenn du das gleiche Ding 13 Stunden machst, irgendwann geht das wie von dir ab. Du bist müde, du machst nicht mehr, dir ist langweilig, du findest irgendwie, fängst an abschweifen und all diese Zustände, denen muss man sagen, herzlich willkommen, schön bist du da und ich getraue mich jetzt voll in dem zu sein, obwohl mich Leute gleichzeitig anstarren. Und was passiert jetzt? Und das ist, ja, glaube ich, die Magie von Long Durational Performance. Weil du kannst es einfach nicht mehr aufrechterhalten. Und dort finde ich, wird es spannend.
Und apropos couldn't care less, nackt sein, gibt's Grenzen für dich in der Performance-Kunst, wo du würdest sagen, das machst du nicht?
Was ich für mich mache? Mhm.
Ja, oder insgesamt auch, also wenn du auch etwas wieder würdest reenacten oder so, gibt's so Sachen, wo du würdest sagen, hey, das geht mir dann zu nah oder zu privat oder zu verletzlich?
Also ich glaube, also bis jetzt die Performances, auf jeden Fall, die mir von der Marina vorgeschlagen sind, haben sich nie so angefühlt, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Und für mich selber entwickle ich immer Sachen, die mich challengen, aber nicht komplett abfucken, weil irgendwie ich habe eigentlich grundsätzlich nicht mega Interesse an etwas Destruktivem. Für mich geht es eigentlich immer um den unangenehmen Punkt, wo man reinpusht zum Wachsen. Also ich fände es jetzt einfach auch nicht mega interessant, mich in eine Situation zu tun, die mich einfach zerstört. Oder ich denke, wieso viel
aber war's? Schon aus der Komfortzone raus,
hast du gesagt. Ja, auf jeden Fall. Also mich interessiert jetzt, das, ja.
Jetzt dürfen wir einen Blick in deine Werkstatt quasi werfen. Du hast jetzt vorher erzählt, auf dem Highway vom Velokurier setzt sich dann so ein Bild hin, was ist jetzt da mit meinen Beinen, mit meinem Kostüm los und dann entsteht so etwas und wie entwickelt sich denn das? Erarbeitest du das im Hast du einen Proberaum? Erarbeitest du das im Atelier oder packst du irgendwann die Kleider und gehst ins Schaufenster und dann passiert es?
Also beim Schaufenster war es jetzt wirklich so, dass ich hauptsächlich in meinem Kopf entwickelt und dann einfach gemacht. Das war aber auch wie eine Ausstellung, wo ich angefragt worden bin und wo ich wie gewusst habe, ich muss nicht ein Dossier schreiben, ich muss nicht um Gelder anfragen, ich muss kein Konzept pitchen, sondern einfach, hey, du kannst da etwas machen, wenn du willst. Und dann entwickle ich das oft einfach so in meinem Kopf. Ich habe es auch nicht geprobt. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, welche Kostüme nehme ich quasi, welche Arbeitsuniformen. Und dann gibt es aber andere Projekte, zum Beispiel Bühnenprojekte, die ich vorher erzählt habe, die ich auch quasi choreografiere oder entwickle. Das ist eine riesige konzeptuelle Arbeit. Ich schreibe Dossiers, ich mache Budgets, ich mache Einreichungen. Und das ist oft schwierig, weil man...
Bist du deine eigene Produktionsleiterin?
Bis jetzt war, aber seit neuestem macht es meine Partnerin und ich bin super froh. Also sie hilft mir jetzt, weil Zahlen sind nicht mega meine Stärke, I can do it, aber eigentlich würde ich die Zeit lieber zum
Büro
Entwickeln.
Richtig. Wir haben es kein Büro.
Voilà. Ja. Und man schreibt schon genug E-Mails. Genau, aber
Gibt es unterschiedliche, aber die Einzelperformances kann auch wirklich sein, dass das so aus einem, schon die Erstfassung wie ein Tryout eigentlich ist, wo du einfach reingehst.
Wo ich auch weiterentwickle, also ich habe eine Performance mit so Bubble Wrap, wo ich dann irgendwie auch so ein bisschen schon auch im Studio ausprobiert habe. Und dann performe ich sie und dann performe ich sie nochmal und dann plötzlich mal im Öffentlichen. Wo sie haben dann wie so ihr eigenes Leben und jetzt mache ich eine Bühnenversion davon, die im März Premiere hat. Und da im Kunstmuseum stelle ich eine Installation, die wie eine Übersetzung von der Performance ist. Also sie haben dann manchmal wie so ein bisschen ihr eigenes Leben und entwickelt sich wie weiter.
Also was so verschiedene Aspekte.
Neben neue Formen an, genau. Ja. Und dann gibt es wirklich andere Projekte, die komplett durchkonzeptualisiert sind, wo ich irgendwie 10- bis 20-seitige Dossiers dafür schreibe, bevor ich meinen Finger bewege.
Wo du dann eben auch mit Ensemble schaffst und ja, anderen Leuten, wo es um Lohnzahlen geht. Absolut. Und so weiter und so. Und das, du hast es vorher kurz angesprochen, hast gesagt, ja, eigentlich ist klar, wenn ich da in Kunst hineingehe oder in Tanz hineingehe, das ist jetzt nicht unbedingt der super Brotjob. Du musst etwas anderes machen. Bei Performance ist es, glaube ich, noch wirklich noch sehr explizit. Also Performance-Kunst ist eine schlecht oder fast nicht zahlte Kunst in vielen Fällen. Marina Abramović hat es an der Medienorientierung auch gesagt. Also sie hat irgendwie bis, ich glaube, bis sie 60 war oder ein bisschen darüber aus. Hat sie nicht von dem gelebt, sondern vom Unterrichten. Mhm. Wie gehst du mit dem um als Aussicht jetzt? Jetzt bist du ja auch Mutter von zwei Kindern oder Eltern von zwei Kindern, das wird fordern. Wie geht man mit dem um, die Aussicht zu haben, das bleibt ökonomisch wahrscheinlich immer nicht einfach.
Hey, mit dem habe ich mich einfach abgefunden, als ich den Beruf gewählt habe. Ich habe auch immer gewusst, ich würde nie reich damit und das ist einfach okay für mich. Ich glaube, Reichtum ist für mich auch nicht an Geld gekoppelt. Reichtum, ich glaube, es gibt sozialen Reichtum, seelischen Reichtum, es gibt so viele andere Sachen, die einem sich reich fühlen lassen. Und natürlich ist Geld ein wichtiger Aspekt. Und es ist mir auch mega wichtig, dass ich meine Mitarbeitenden anständig zahle, dass Richtlöhne eingehalten werden. Auch ich arbeite fast eigentlich nie mehr gratis, nur noch für mich selber. Und ich will überhaupt nicht verneinen, dass Geld ein extrem wichtiger Aspekt ist. Ich kann nur sagen, für mich persönlich ist es wirklich nicht die treibende Kraft in irgendetwas, was ich mache. Ich finde es ein bisschen lästig, dass man sich immer darum kümmern muss. Auch wenn es wichtig ist und auch politisch ist und alles miteinander. Aber ich habe den Beruf, wie gesagt, überhaupt nicht wegen Geld gewählt. Und ich glaube, ich habe dort so eine gewisse, hey, es langt immer. Ich habe einfach sehr früh in meinem Leben mich an einen Lebensstandard gewöhnt, wo ich mich drin wohlfühle, wo ultra low budget ist. Ich habe nie eine teure Miete, ich habe ein billiges Handy-Abo. Ich schaue, dass quasi die Grundkosten so tief sind, dass ich mit unter 2000 Stutz pro Monat durchkomme. Meine Partnerin sieht das ein bisschen anders und hat andere Bedürfnisse, aber hat dann auch wie so nicht die Erwartung an mich, dass ich das erfüllen muss, sondern sagt dann, ich möchte für mich finanzielle Sicherheit haben.
Also sie ist nicht Künstlerin auch?
Sie ist Kunsthistorikerin und jetzt Produktionsleitung in den Performing Arts, aber für sie ist jetzt keine Freelancerin. Für sie ist wichtig, jeden Monat eine gewisse Summe zu haben. Und mir ist das einfach nicht ganz so wichtig. Natürlich bin ich froh, wenn Geld reinkommt und es muss auch irgendwie langen, aber ich habe meinen Standard so runtergeschraubt, dass ich weiss, ich kann mit sehr wenig leben und wir leben in der Schweiz. Wir sind mega privilegiert. Man kann mit wenig Arbeitsstunden, wenn man irgendwie ausbildet und ja, halt mit den Privilegien, die ich rumlaufe, wenn man die hat. Ich habe auch wie so die Sicherheit in meinem Kopf, ja, ich könnte auch einfach, keine Ahnung, eben, Velokurieren, im Garten arbeiten. Es gibt immer irgendwo einen Job, den ich machen kann, der mir Geld reinbringt, wenn ich jetzt mein Konto auf 0,0 bin. Und so lebe ich eigentlich einfach. Und Kinder kosten ehrlich gesagt auch nicht so krass viel, wenn sie so klein sind. Genau. Und dann ist es dann anders, oder? Und dann schauen wir wieder. Also.
Ich finde, es klingt nach einem sehr so flexiblen Lebensstil, auch, also, dass dir das wichtig ist. Ich finde, Performance-Kunst hat ja auch so etwas sehr Fluides vielleicht auch. Es ist jetzt nicht etwas, was man so, dass jetzt ganz viele Bilder schmolen wo du dann eben in deinem Keller anhäufst und dann auch wieder musst mitnehmen oder unterhalten oder wie auch immer, ist das auch etwas, was dir wichtig ist, dass das so etwas ist, was kommt und geht, wo vielleicht eben gar nicht so materiell ist.
Also inzwischen platzt schon mein Keller und mein Estrich vor Material, weil ich, wie gesagt, doch auch so ein bisschen, mich ausgeweitet habe und nicht nur immaterielle Sachen mache. So, also langsam brauche ich auch ein Lager. Aber natürlich, also dass es der Freiheitsaspekt ist gross für mich. Und ich merke jetzt auch, zum Beispiel, jetzt habe ich ja kurz die Kunsthausanstellung. Es kommt mega selten vor. Jetzt habe ich plötzlich so einen 50%-Job von Oktober bis irgendwie Februar oder so. Und das stresst mich schon ein bisschen. Oder so, weil es gar nicht normal ist. Ich habe immer Stundenanstellungen oder also Stundenlohnanstellungen und komme dann mal oder nicht und habe dann mal mehr und habe dann mal weniger und habe mich so gewöhnt an die Flexibilität, dass es fast auch für mich fast unvorstellbar ist, die wieder komplett aufzugeben. Das geht wie nicht in meinem Kopf. Ich kann das so temporär machen, aber grundsätzlich habe ich auch immer das Gefühl, wenn ich morgen aufwache und finde, ich habe keinen Bock mehr auf Kunst, dann mache ich es auch einfach nicht mehr. Also ich
so, ja. Plötzlich gehört dein Körper dann so ein Stück weit einer Institution, ja, die darüber verfügen kann. So, ja. Neben Nordian.
Mhm. Ich finde das auch stressig, weil eben jetzt zum Beispiel genau im Kunsthaus sitze ich plötzlich viel am Computer und ich merke so, auf längere Zeit passt mir das überhaupt nicht. Ich kann jetzt wie so meinen Konsent geben für die Zeit, aber das ist nicht das, was ich grundsätzlich den ganzen Tag will machen.
Hat die denn all das Training von diesen Performances, also wie befähigt einem das dazu, so etwas auch denn zu machen? Oder ja. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, das gehört wie zusammen, dass man kann so leben und so über Freiheit reden, aber dann darf man auch keine Angst haben. Ist das auch ein Training, dass man für das?
Also angstfrei bin ich nicht. Das wäre, glaube ich, auch mega gefährlich, zum angstfrei sein. Ich glaube, ich bin mutig. Und ich glaube, Mut kommt von Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein kommt von etwas in etwas so viel wiederholen, dass man sich sicher wird, in dem ist man gut. Und ich glaube, es war eine unglaubliche Chance, über so eine lange Zeit so viele Stunden zu performen. Das hat man als junger Mensch, der gerade die Ausbildung abgeschlossen hat, sonst nicht. Und dort so einen Backbone zu haben, also einfach auch die Möglichkeit haben, über 2 Jahre lang oder fast 3 so viele Stunden im Museum zu performen. Ich meine, das schaffst du gar nicht aus deiner eigenen Karriere aus. Und das hat mir viel Sicherheit gegeben, ich glaube auch Selbstvertrauen gegeben. Und ich bin auch durch das immer wieder in die Komfortzone verlassen und merke, wenn man im Kopf denkt, es geht nicht mehr, ist es eben nur im Kopf, dass es nicht mehr geht. Wenn man loslässt, geht es einfach immer irgendwie. Und das ist natürlich schon etwas, wo man dann irgendwann versteht und wo einem eine andere Sicherheit gibt. Und ich glaube, das ist auch wie die Frage, aus was bezieht man Sicherheit? Ist Sicherheit für dich über 2'000 Franken auf dem Konto? Oder ist Sicherheit für dich, dass du heimkommst und du weißt, du wirst nicht geschlagen? Oder ist Sicherheit für dich, was bedeutet das? Und ich glaube, meine Sicherheit ist einfach nicht so krass an Geld gekoppelt, wie das für vielleicht NormalbürgerInnen der Fall ist, was man ja auch so lernt. Oder? Ich habe das einfach für mich ein bisschen stärker dekonstruiert und darum empfindet das viel als angstfrei oder mega beeindruckend. Aber wie soll ich sagen, ich habe dafür von anderen Sachen Angst, wo andere Leute mega doof finden oder sich gar nicht vorstellen können. Also,
Insekten oder so?
Nein, gar nicht. Insekten habe ich gar nicht so Angst, nein.
Okay. Das tönt aber jetzt ist mir etwas klar geworden, das heisst eigentlich die Chance, die jetzt eine Performerin wie Marina Abramović an ihren Schülerinnen in Anführungszeichen gibt zum Reenacten, das ist eben wirklich eine grosse Chance, weil man sonst eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat, um so viel zu performen, wenn man also, sich das richtig
in den Ja, zieht. Kommt darauf an, wo man also in seiner Karriere steht.
Aber dass das Reenactment quasi ein wichtiger Teil von Schule kann sein oder von Möglichkeit, das überhaupt sich anzueignen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vielleicht muss man noch differenzieren. Das eine ist Performances, die man macht, oder? Und das andere ist die Vorbereitung darauf. Und das ist vielleicht eher, was ihr als Schule ansprechen. Das ist eine Art des Training, das machen alle Performers, ein Cleaning the House Workshop. Das ist so ein bisschen wie ein Retreat, wo du auch 5 Tage fastest und nicht redest und jeden Morgen gehst du baden und den ganzen Tag ohne Uhr, ohne Nattel, ohne Aussenkontakt, wie so die spezifischen Exercises machst, die Übungen,
die sie entwickelt hat. Den kann man ja buchen, den Workshop,
oder? Genau, den kann man sogar jetzt neu auch einfach so machen, wenn man nicht Performer ist. Das war vorher nur für Performers gewesen. Oder so für spezielle Leute, glaube ich, weiss ich nicht. Und der Workshop, den habe ich jetzt, den macht man immer vor einer Ausstellungstour. Den habe ich 4-mal gemacht. Die meisten machen den nur einmal, einfach um dann in dieser Show oder in dieser Ausstellung zu performen. Aber weil ich die Arbeit so lässig gefunden habe, habe ich halt den Workshop auch immer wieder und immer wieder machen müssen. Und ich glaube eher, dass das ist wieder ein Moment, wo wir vielleicht vorher angesprochen haben, wo es wie privater ist, so apropos Meditationsretreat, wo man wirklich mit der Gruppe an diese Grenzen herankommt und eigentlich lernt, was für Tools brauche ich, um mit mir selber nachher sein zu können. Und ich glaube, das ist wie ein sagen wir, Ausbildungsaspekt. Und das andere ist nachher einfach 4 Monate lang eine Performance durchziehen im Museum XY mit dem Publikum XY. Und für mich damals in meiner Karriere ist es natürlich grossartig gewesen, können in diesen grossen, europabekannten Museen meine Stunden abperformen und mit dem Publikum, das kommt, und die Erfahrung zu sammeln. An das kommst du als so junger Mensch schwierig an, würde ich sagen.
Wir schauen uns an, wir sollen zum zweiten Teil von unserem Spiel übergehen. Es sei denn, wir haben noch etwas Wichtiges vergessen, wo du vielleicht auch gedacht hast, das gehört noch dazu. Für mich ist jetzt schon ein recht gutes Bild entstanden und ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen, was das ist und was das Leben von einer schon erfahrenen, aber noch jungen Performerin eigentlich kann sein, oder? Ja, okay. Gut.
Erfahren wir noch ein bisschen mehr über dich im zweiten Teil vom Spiel, genau. Ich lege noch mal 6 Karten an. Du darfst wieder hier nach der anderen ziehen. Wie stellst du es dir vor, mit dir selber als Mitbewohnerin zu leben?
Ja gut, ich bin recht ordentlich. Ich kommuniziere ziemlich klar. Ich glaube, ich würde es gut finden. Ja.
Super. Wenn du eine Regel könntest aufstellen, an die sich alle Menschen halten müssen, was wäre das für eine Regel?
Oh Gott.
Gott.
Jeden Tag tief durchschnaufen.
Und wenn du mit jemandem aus der Vergangenheit könntest reden, wem würdest du anrufen und was würdest du fragen?
Ich würde mega gerne mit mir selber reden, als ich noch kleiner war.
Wie alt denn?
Hey, eigentlich finde ich fast alle Alter interessant, aber sagen wir mal so, das verlorene Gefühl, das ich gerade rund um meine Tanzausbildung hatte, da würde ich gerne mal mit mir hinsitzen und mir ein paar Sachen sagen.
Aber du würdest mir dann etwas sagen, am jüngeren Ich, und nicht etwas fragen?
Ich würde gerne ein Gespräch haben. Ich glaube, dann kommen immer auch Fragen zurück. Aber ich muss jetzt beantworten, was ich frage.
Das wäre die Frage gewesen.
Ich kann es auch nicht sagen, es müsste sich im Gesprächsfluss entwickeln, sorry.
Okay, lassen wir so gelten.
Okay, wir können ja daran arbeiten, nicht mehr vielleicht. Also physikalisch ist es ja möglich, dass man Zeitreisen machen kann. Mhm. Seit Physik. Also rein rechnerisch ist es möglich, aber es steht uns nicht genug Energie zur Verfügung, um das zu machen. Und falls wir mal an die Energie herkommen, würden wir die einladen, dann könntest du denn das machen.
Das wäre
fantastisch. Das wäre super, oder?
Ja, ich mache manchmal so Voice-Memos an mich selber. Für einen späteren Zeitpunkt, zum Beispiel.
Also wie eine Zeitkapsel.
So versuche ich es überbrücken, ja genau.
Ah, das ist spannend. Es gibt auch Performance-Gruppe, Dominik Rust und Clarisse Herbst. Und die haben das jetzt auch ausgestellt, jetzt auch in Aarau. Die haben eine Sammlung von Stimmen auf Telefon beantwortet, die ja noch früher eine kleine Kassette waren, und die haben die eben alle aufbehalten. Mhm. Und die haben jetzt die Stimmen gesammelt und das ist eigentlich jetzt so eine Geistersammlung geworden. Mhm. Okay. Gut, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Lynn.
Ja,
das ist da aus der, wo sind wir da eigentlich? In einer Art Küche, Nebenküche.
Teeküche.
In der Teeküche vom Kunstmuseum Winterthur, wo du, Lynn, übrigens auch wirst eine Arbeit zeigen, jetzt in der sogenannten Dezemberausstellung, wo es um das lokale Schaffen, Kunstschaffen von Winterthur geht, wird man da etwas sehen von dir. Und sonst erfahrt man auch auf deiner schönen Webseite, Lynn Bentschig, was du machst und wo man dir kann, oder deinen Arbeiten in der nächsten Zeit kann begegnen. Das war es, die 13. Ausgabe. Die 12., Entschuldigung, ich bin schon bei 13. Die 12. Ausgabe von Frieda trifft, dem Kulturpodcast vom Frieda Magazin und vom Stadtmagazin Bajur. Man kann sie überall hören, wo es Podcasts gibt, aber natürlich auch auf friedamagazin.ch und bajur.ch.